Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute wieder mit einer Folge kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, was man unter dem Charlie-Sheen-Effekt versteht und warum die Queen für James Bond das königliche Protokoll gebrochen hat. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalaver. Es gibt wieder kuriose Filmfakten und Marcel und ich versuchen, den paar kuriosen Filmfakten, die Niklas hier gestellt hat, auf die Schliche zu kommen. Mindestens zwei müssen wir heute einfach mal instant schaffen, würde ich sagen.
Ist nicht instant ist natürlich anspruchsvoll.
Aber ist nicht unmöglich tatsächlich. Also Aha. Ich habe wieder noch so ein paar kuriose Filmfakten dabei. Ist natürlich immer so, aber wenn man es weiß, dann weiß man es. Und das ist bei denen, nicht ganz so abwegig wie sonst teilweise. Also, eventuell behalten wir das mal im Hinterkopf, ja. Zwei, wenn ihr die sofort beantwortet. Was machen wir dann?
Dann kriegen wir ein Glas saure Gurken.
Dann kriegt ihr einen Joker für die nächste Folge, dass ihr irgendetwas erfragen dürft und ich antworte euch straight.
Oh, finde ich gut.
Ja, das ist ein Deal.
Ja? Mhm. Dann sind wir mal gespannt. Wir starten mit dem ersten kuriosen Filmfakt. Was wurde der Charlie-Sheen-Effekt genannt?
Ja, ich habe zwei Tendenzen direkt.
Ja, zwei Tendenzen. Ich hoffe, Tobi, du darfst mal starten.
Also entweder, also ich würde schon mal so in die Richtung gehen, Frauen, Weiberheld, irgendwas in die Richtung oder auch nicht ganz unwahrscheinlich Drogen. Und es könnte einfach dieses Klassische sein, dass man einfach sagt, ja, ein Dude, der zu abgehoben irgendwann ist, der versinkt dann einfach in diesen Dingen, wie das bei vielen Schauspielerinnen oder Schauspielern irgendwie mal passiert. Wenn der Fame zu groß wird, stürzt man irgendwie ab. Hat man einfach gesagt, ganz ehrlich, auf wen passt das so am besten? Ja, Charlie Sheen ist da schon ein ganz gutes Beispiel. Ich vermute aber, dass es auf jeden Fall irgendwie in Richtung Drogen geht. Wie sieht's bei dir aus?
Ich wollte das mal hören, ob Nick das vielleicht sagt, wir haben es, aber scheinbar nicht.
Tatsächlich scheint das nicht der erste Fakt zu sein, den ihr einfach so um die Ecke quasi beantworten könnt. Denn das geht zwar natürlich nicht in die komplett falsche Richtung, aber es ist noch dennoch recht weit weg von der Lösung.
Vielleicht hat es ja auch was damit zu tun, wie er bei Two and a Half Men quasi seinen Job verloren hat. Mhm. Als man quasi sagt, okay, man stellt sich über den Regisseur und ist der Meinung, man ist über alle anderen erhaben und kommt dann vielleicht auch mal nicht so nüchtern zum Set oder zu spät oder keine Ahnung was, erlaubt sich halt sehr, sehr viel und kriegt dann entsprechend die Retourkutsche und verliert halt seinen Job.
Gute Idee. Und wie immer, wenn Marcel eine gute Idee hat, ist es leider,
völlig falsch.
Ist es leider nicht die Lösung.
Sind wir denn jetzt eher im Fokus Charlie Sheen als Person oder wie nah sind wir da an seiner Filmgeschichte, sag ich mal, dran?
Ich würde sagen, wir sind eher im Fokus Charlie Sheen als Person.
Charlie Sheen als Person. Okay. Sprich, wenn wir jetzt, wir sollten jetzt auch nicht uns auf einzelne, also auf Two and a Half Men oder sowas versteifen.
Nee, das hilft euch nicht wirklich weiter.
Das ist schon mal gut. Ja, dann bin ich wieder, und ich könnte mich nur wiederholen, bei dem Thema Frauen oder Drogen.
Wie immer,
Tony. Oder was ist mit irgendwie berühmte Eltern? So, man ist der Sohn von einem erfolgreichen Schauspieler. Ich weiß nicht genau, wie erfolgreich Martin Sheen, glaube ich, heißt er, ne?
Der war sehr erfolgreich.
Ja. Der war schon erfolgreich, ne? Deswegen vielleicht so im Sinne von, okay, man schwimmt halt in dessen Ruhm mit und stürzt dann ab.
Ja, nee. Also ist auch wieder eine gute Idee. Und tatsächlich muss ich sagen, Martin Sheen ist, Apocalypse Now, weil der sogar der Hauptdarsteller, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich hoffe, das stimmt. Aber nee, ist tatsächlich wieder eine gute Idee, aber wieder nicht die Lösung.
Ja, Marcel, du blickst mich wieder an. Hier ist aber gerade, hier passiert gerade nicht so viel. Die...
Was ist denn, wenn man es ja doch mal mehr, ich meine, auch im echten Leben war ja, wie du schon sagst, halt irgendwie Frauenheld und so. Mhm. Einfach indem man, aber es ist so, da könnte man auch zig andere Namen nennen. Also im Prinzip einfach so, dass eben Erfolg und Ruhm und Geld dich einfach attraktiv machen. Aber ich glaube, das würde dann nicht unbedingt der Charlie Sheen-Effekt heißen. Aber ich schmeiße es trotzdem mal in den Ring.
Überlegt man mehr so in die Richtung Seiteneffekte, Side-Effects, also Nebeneffekte von dem Lifestyle, den Charlie Sheen hat. Das ist eher so die Richtung, die euch weiterbringt.
Also, da bin ich jetzt wieder bei den Drogen so ein bisschen.
Ja, aber das ist ja das Haupt, also quasi, das ist ja sein Lifestyle. Es geht eher um Nebeneffekte von diesem Lifestyle.
Ja, einfach, dass er körperlich irgendwann durch war. Oder ich erinnere mich halt auch noch, dass er irgendwann, hatte ja so ganz weirde Interviews, wo der gesagt hat, dass der, ich weiß nicht, Tigerblut oder sowas hat und ein absolut krasser, weiß ich nicht, genetisch super cooler Typ ist. Und dass er da so richtig abgefahren wurde. Also, dass er vielleicht ein bisschen Gehirnverlust hatte.
Es glaube ich, es fällt in diese Zeit auf jeden Fall, wo der Charlie Sheen-Effekt herkommt. Nur ein bisschen später war es, glaube ich. Denn es kamen da ein paar Sachen über Charlie Sheen ans Licht, das man vorher nicht wusste.
Das.
Ja. Ich gebe mal noch einen zusätzlichen Hinweis.
Eine Krankheit?
Es ist.
Durch Drogen oder durch viele Frauengeschichten.
Ja, da kommst du schon sehr gut
hin. Oder viel Alkohol. Ja, Frauengeschichten.
Dann sagen wir mal, vielleicht irgendwelche Geschlechtskrankheiten.
Und sagen wir mal nicht irgendwelche Geschlechtskrankheiten, sondern
HIV?
Genau. Charlie Sheen ist HIV-positiv. Aber das ist jetzt noch nicht der Charlie Sheen-Effekt, aber es hat direkt damit zu tun.
Es hat direkt damit zu tun, es heißt Charlie Sheen-Effekt.
Ich führe euch noch mal ein bisschen näher ran. Charlie Sheen hat das in einem großen Interview quasi veröffentlicht und hat gesagt, ich bin HIV-positiv. Und dann ist was passiert.
Dann ist was passiert. Vielleicht ist irgendwie der Wut, also die Wut, sag ich mal, von den ganzen Leuten, die Charlie Sheen absolut kacke finden, in irgendein Mitleidsding übergegangen?
Nee. Es hat eher etwas konkrete Folgen tatsächlich. Was wahrscheinlich mit der, sag ich mal, wie nennt man das? Also mit dem Bewusstsein für HIV zu tun hat.
Ja, vielleicht, dass dann auf einmal mehr Geld für Forschung und sowas freigemacht wurde, wie das zum Beispiel bei der Ice Bucket Challenge ja auch war. So, man hat auf einmal bewusst gemacht bekommen, okay, da gibt's dieses Problem und das wird irgendwie bisher ziemlich übergangen. Und jetzt bringen wir es einfach in die Medien und dann ist auf einmal mehr Geld da für Forschung und so weiter. Dass er dann auch, weil dann auf einmal war es jemand Berühmtes so und dann haben die gesagt, okay, wir brauchen Heilung.
Tatsächlich auch nicht. Ich löse mal.
Okay.
Es ist so, dass nachdem Charlie Sheen in diesem Interview verkündet hatte, dass er HIV-positiv ist, der Verkauf von HIV-Selbsttest-Sets um 95% angestiegen ist und die Google-Search zu HIV-positiv, wie man das entdeckt und so weiter, irgendwie auf 2,7 Millionen hochgeschossen ist. Und es gibt die Diskussion, ob Charlie Sheen mit dieser Veröffentlichung nicht mehr für die HIV-Awareness getan hat, als sämtliche Kampagnen der letzten 10 Jahre tatsächlich. Und das wurde der Charlie Sheen-Effekt genannt, dass halt quasi sich so viele Leute danach selbst auf HIV getestet haben, was man jetzt entweder darauf schieben kann, dass er so viele sexuelle Partner hatte, die alle auf einmal sehr nervös geworden sind, oder einfach halt die Öffentlichkeit das wieder mehr im Fokus hatte und sich dann getestet hat. Der Charlie Sheen-Effekt.
Okay, war eine eher enttäuschende erste Runde, Tobi. Ja? Dafür jetzt in der zweiten.
Mhm. Ja, und die zweite ist so eine, darauf könnt ihr kommen. Warum wurden die Dreharbeiten von Cast Away für ein Jahr unterbrochen?
Ich muss zur Sicherheit fragen, Cast Away, da sind wir beim guten Tom Hanks, ne?
Guter Tom Hanks auf einer Insel.
Ja, Wilson. Gut. Ja. Wilson, Volleyball.
Mit Wilson, genau. Ja. Ich hatte direkt zwei verschiedene Ideen. Zum einen, Tom Hanks musste einfach ein langer Bart und eine lange Frise wachsen. Die wollten das nicht mehr mit Make-up machen. Sie haben gesagt, okay, wir müssen das ein Jahr wachsen lassen. Aber das hätte man vielleicht dann andersrum gedreht. Also vielleicht nicht die beste Idee. Andere Idee ist Wetter. Weil Insel, irgendwie keine Ahnung, die haben das unter bestimmten Wetterbedingungen halt gedreht. Sollte halt, weiß ich nicht, gut sein oder schlecht. Ich glaube, es gibt auch beides in dem Film. Ich glaube, da regnet es auch mal richtig krass und so. Und das Wetter war einfach eine Sache, wo die gesagt haben, okay, jetzt haben wir hier nur noch Regen, weil es kommt die Monsunzeit, was weiß ich. Ich weiß leider nicht genau, wo sie es gedreht haben. Und deswegen können wir jetzt eigentlich erst nach der Monsunzeit wieder die Dreharbeiten aufnehmen, weil wir brauchen noch eine Woche Szenen, die in der Sonne sind. Aber die Zeit haben wir jetzt verpasst. Und deswegen müssen wir nächstes Jahr weitermachen.
Ich finde die Wetteridee, finde ich spannend. Ich glaube, es ist, wenn er dann später auf dem Floß ist, oder? Ist so ein Sturm, oder? Glaube ich, zumindest dann.
Ja, ich meine, dass irgendwann so ein fetter Sturm auf jeden Fall
ist. Ist ja auch ewig auf der Insel. Also ich glaube, da ist schon irgendwie auch so ein bisschen richtig Regen dabei. Hat überhaupt nichts mit dem Wetter zu tun, wollte ich nur dazu sagen. Aber fand ich eine interessante Herangehensweise. Ich sag mal so, die erste Richtung, die du eingeschlagen hast, war natürlich noch nicht on point oder sowas, aber es ist, sage ich mal, grob die Richtung zumindest, in der wir uns bewegen müssen.
Was war deine erste Richtung?
Dass der sich einen Bart wachsen lassen musste und längere Haare. Aber normalerweise macht man das ja dann meistens bei Filmen so, dass die das entweder im Vorhinein machen und dann drehen die halt erst die Szenen, wo die langen Haare vonnöten sind und dann wird das halt abrasiert für die anderen Szenen.
Außer der hatte vielleicht eine Produktion und er hatte vorher irgendwas, wo er kurz rasiert sein musste. Und deshalb war das so eine extra Lücke, die da entstanden ist. Weiterer Punkt, den ich noch hätte, ist die Casting-Situation von Wilson. Hat sich sehr in die Länge gezogen.
Haben mich den richtigen Wolle beigefunden.
Ja.
Aber die mussten unterbrechen und dann ein Jahr später weitermachen, richtig? Also die hatten schon angefangen, Niklas.
Die hatten schon angefangen, ja. Ich sag mal, die Unterbrechung war geplant tatsächlich.
Ja, genau. Was ist denn, wenn Tom Hanks ein anderes Projekt hatte, parallel, wo der schon zugesagt hatte? Und hat denen dann halt gesagt, hier in eurem Drehzeitraum, da habe ich diese vier Wochen, wo ich schon fix gebucht bin, da kann ich nicht. Ich würde aber gerne mitmachen, aber wir müssen es halt drumherum legen. Und dann haben die halt gesagt, okay, wir wollen dich unbedingt haben, wir machen das, wir kriegen das so hin vom Drehzeitraum her, dass wir schon mal quasi ein paar Szenen drehen, die jetzt vielleicht auch noch nicht so mega relevant sind, dass wir schon mal ein paar grundlegende Sachen haben. Und dann machen wir nächstes Jahr den Hauptdreh, wenn du halt Zeit hast und wieder frei bist.
Ich will nicht ausschließen, dass Tom Hanks in diesem einem Jahr dazwischen andere Projekte gemacht hat. Das war aber nicht der Grund. Tatsächlich ist es auch so, die Filmcrew hat währenddessen einen anderen Film gedreht, die fast die gleiche Filmcrew, während diese Pause da war. Aber das hat alles nichts damit zu tun, warum diese Pause überhaupt erstmal entstanden ist, sage ich mal. Oder hat nur geringfügig was damit zu tun.
Also bei Tom Hanks war irgendeine Art von, weiß ich nicht, vielleicht eher irgendwas Persönliches, jetzt nicht auf Filme bezogen, dass er nicht einen anderen Film oder irgendwas hatte, sondern das war eine Zeit, in dem, ich weiß gar nicht, ob er Kinder hat, aber ich gehe mal davon aus, erste Kind geboren wurde, so eine Art Elternzeit oder sowas.
Auch nicht, tatsächlich. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Marcel ist in der Hinsicht in die richtige Richtung gegangen, dass es um die Erscheinung ging. Und ich sag mal, ist die eine Sache, aber es gibt ja Sachen, die sind schwieriger zu verändern.
Einfach, dass er insgesamt altert und man das wirklich auch sieht?
Nicht altert. Ruft euch Castaway nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis.
Da bin ich wieder bei Haaren, weil ich dachte halt so Brustbehaarung, Körperbehaarung im Allgemeinen, jetzt nicht nur Bart und, weil das kann man ja eher noch irgendwie.
Aber Körper im Allgemeinen ist die richtige Richtung.
Also, dass der am Anfang, sag ich mal, dass sie vielleicht. Also, dass er vom Gewicht irgendwie entweder hoch oder runter gegangen ist, je nachdem, welche Szenerie die zuerst gemacht haben.
Er musste gewaltig Gewicht verlieren.
Verlieren, okay.
Genau. Die haben angefangen mit einem relativ hohen Körpergewicht tatsächlich. Und dann mussten sie eine Unterbrechung machen, um halt später die Szenen drehen zu können, wo er so richtig abgemagert ist am Ende. Weil der ist ja wirklich super lean am Ende. Und am Anfang ist er so, sag ich mal, mit ganz normalem Bauch und so weiter unterwegs. Und deswegen haben sie ein Jahr Pause gemacht, wo er langsam halt sein Gewicht immer weiter reduzieren kann, um dann diese abgemagerten Szenen drehen zu können, wenn er dann schon, ich weiß nicht, wie lange ist er auf dieser Insel bei Castaway? Schon ein Jahr oder sowas, ne? Also der ist wirklich lange auf der Insel.
Ja, auf jeden Fall, glaube ich.
Würde ja gut passen tatsächlich. Dann haben sie das quasi wirklich so simuliert, wie er dann nach einem Jahr aussehen würde, mit so einem abgemagerten Körper.
Crazy. Also muss ich dir auf jeden Fall recht geben, hätte man jetzt auch gerade, wenn man es weiß, schneller lösen können.
Ja, muss ich auch sagen. Also,
ja, wie gesagt, die erste Richtung war ja gar nicht verkehrt. Ja, ich habe mich nur auf das falsche Körperelement fokussiert, leider.
Ja. So, jetzt haben wir so ein bisschen eine kleine Spaßfrage zwischendurch. Der DeLorean in Zurück in die Zukunft hat absoluten Kultstatus. Doch ursprünglich sollte die Zeitmaschine ein ganz anderes Gerät sein. Was könnte die erste Idee gewesen sein und warum hat man sie verworfen?
Schön. Finde ich eine schöne Frage, können wir jetzt schön spekulieren, da freue ich mich. Ist er denn, du weißt es zufällig, Tobi?
Nee. Zufällig nicht.
Also, das, als erstes in den Sinn kommt mir eine Telefonzelle und das haben die dann aber verworfen, weil es in Dr. Who schon eine Telefonzelle gibt und da hätten die Copyright-Probleme bekommen, wenn die auch die Telefonzelle nehmen.
Damn. Verdammt gute Idee. Nope. Ist nicht die Lösung.
Ja, ich hätte jetzt gar nicht in so eine Fahrzeugrichtung gedacht, sondern einfach in irgendwie so ein Apparat oder sowas. Also, aber ist wahrscheinlich schon was Spezifischeres, was wir suchen.
Ich sag mal so, bevor ihr euch da zu weit verrenkt, es ist tatsächlich kein Fahrzeug. Mhm. Es ist ein Gerät, aber es ist kein kleines Gerät.
Es ist ein großes Gerät.
Eine Telefonzelle.
Die Größe von der Telefonzelle ist gar nicht so verkehrt tatsächlich. Also ist nicht spot on, aber es ist schon...
Ein Fahrstuhl.
Nee, war auch eine interessante Idee.
Es ist aber, um das noch kurz noch zu fragen, es ist so ein Alltagsgegenstand, der dann...
Ja.
Integriert voll, okay.
Eine Dixie-Toilette.
Nee.
Einmal spülen und zack.
Nee, ich gehe mal einen Schritt weiter noch. Es ist ein Haushaltsgerät.
Ein.
Okay, aber ein großes aber ein Haushaltsgerät groß,
offenbar. Ein Kühlschrank.
Ein Kühlschrank, ah. Ja. Die wollten zuerst einen Kühlschrank nehmen, aber warum haben sie es nicht getan?
Weil da nicht zwei Leute reinpassen. Oder je nach Kühlschrank.
Interessant, aber nee, das war nicht der Grund. Dein Kühlschrank ist zu klein. In meinem Fass nicht mal ein Mensch.
Tja. Ja, also es ist...
Die hatten Angst.
Sorry, mach du.
Die hatten Angst, dass Leute wirklich in den Kühlschrank gehen, weil die in den Film sind und sich denken, geile Idee, und dann da einfach im Kühlschrank erfrieren.
Bam.
Wie das bei Nemo.
Die hatten Angst, dass Kinder das nachmachen. Dass, wenn die den Kühlschrank als Zeitmaschine nehmen, dass die Kinder zu Hause quasi zurück in die Zukunft spielen und dann in den Kühlschrank gehen und dann nicht mehr aufkriegen und erfrieren. Davor hatten die Angst, deswegen haben sie den DeLorean genommen.
Und, gut nachgedacht, muss ich an der Stelle sagen.
Ja. Wirklich löblich. Tatsächlich. Und ist auch interessant, ne, dass der DeLorean jetzt so einen unglaublichen Kultstatus hat und dass sie eigentlich mit einem Kühlschrank starten wollen. Also zumindest die zweite Hälfte der Frage kam Marcel sehr schnell drauf. Ich würde euch vielleicht so einen halben Punkt
abgeben. So einen halben Punkt, ja, okay, das, da, damit kann ich leben.
Wir könnten das theoretisch immer so machen, dass wenn ihr irgendeine Frage on the spot beantwortet, dass ihr dann quasi einen Frage-Joker bekommt für eine schwierigere Frage. Finde ich eigentlich ganz
finde ich
eigentlich ganz interessant.
Finde ich auch gut.
Finde ich auch nicht verkehrt. Kommt ja auch nicht so häufig vor, dass wir
eine Frage sagen, beantworten können. Ich wollte gerade sagen, dass das inflationär passieren würde. Gut, dann gehen wir weiter zur schon vierten Frage jetzt. Mhm. Warum hat die Queen wegen James Bond gegen das königliche Protokoll verstoßen?
Sie hat James Bond-Darsteller irgendeinen zum Ritter geschlagen und das macht man nicht.
Nope. Und das macht man nicht.
Das ist schon so nicht. Das macht man einfach nicht.
Fiktiven Charakter. Ah, das ist eine gute Idee. Ne? Fiktiven Charakter zum Ritter schlagen ist vielleicht.
Ich habe noch eine Idee, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob. Spielt die in irgendeinem Film? Ist sie irgendwo vielleicht zu sehen? Und eigentlich ist der Deal, nee, sorry, in so nicht realen Verfilmungen hast du nichts in dem Film verloren?
Die Queen spielt in keinem James Bond-Film mit.
Aber du bist nicht weit weg.
Es klingt ganz falsch.
Es war auch mein erster Gedanke. Deswegen habe ich dir gerade gespannt zugehört, weil das nämlich ja auch als mein Ansatz gewesen wäre, zu sagen, die ist irgendwo zu sehen und das darf sie eigentlich nicht. Die hat aber eine Szene spielen lassen im Buckingham Palace.
Gut.
Was auch nicht erlaubt ist nach königlichem
Protokoll. Das ist so richtig, Sean. Aber es ist noch nicht die ganze Antwort.
sie hat das okay gegeben, dass... Nee, wird er irgendwo gesprengt? Nee, ne? Der Buckingham Palace? Nee, irgendwann wird das
MI6 gesprengt. Nee, das MI6-Gebäude
wird gesprengt. Habe ich verwechselt. Ja. Okay, also Buckingham Palace ist eine gute Sache.
Ja, ich weiß noch nicht. Also tatsächlich war das auch so eine Frage, da, wo ich dachte, so, wenn ihr es wisst, dann wisst ihr es. Ich sag mal so, darum, worum es geht, ist wirklich im Buckingham Palace gedreht worden.
Ist das... Nee... Ich habe auch das Gefühl, ich habe das irgendwann schon mal gelesen oder gehört, aber es kommt nicht mehr in meinen Kopf hier vorne. Es
würde mich nicht wundern, wenn ihr es sogar gesehen habt. Würde mich wirklich nicht wundern.
Ist es denn, um vielleicht ein bisschen in die Richtung zu gehen, einer der neueren Bond-Filme? Also mit Daniel Craig?
Es hat nicht mit einem Bond-Film zu tun.
Aha. Vielleicht.
Aber da ist die Wortwahl wichtig.
Das verwirrt mich mehr, als es hilft.
Ich habe eben gesagt, die Queen hat in keinem James-Bond-Film mitgespielt.
Sprechrolle oder gilt das als mitgespielt? Vielleicht sagt die irgendwo was?
Nee, okay. Die Sache ist, also ich überlege jetzt ein bisschen, wie ich euch hinführen kann, weil es ist natürlich jetzt ein bisschen tricky. Weil entweder sage ich jetzt was und ihr wisst es sofort, oder ihr kommt nie drauf, weil es zu kompliziert ist. sagen wir mal so, es hatte etwas mit einem Auftritt der Queen zu tun, in dem auch James Bond involviert war. Ich druck's ein bisschen rum, aber
ja.
ich versuch's irgendwie so durch so Halbhinweise euch so ein bisschen in die Richtung zu kriegen.
In dem James Bond oder ein Schauspieler, der James Bond gespielt hat?
Es war in dem Fall Daniel Craig, um schon mal das. Aber Daniel Craig hat James Bond dargestellt in diesem Zusammenhang.
Mhm. Okay, dann vielleicht geht es gar nicht um den Film James Bond, sondern um so eine Werbung mit Daniel Craig oder so, wo die Queen mitgemacht hat. Ich kann es mir schwer vorstellen.
Es ist aber hauchnah dran. Oh. Es war keine Werbung. Es hat mit einem Großereignis in London zu tun.
Ein jährlich stattfindendes Großereignis?
Sagen wir mal, es findet alle 4 Jahre statt.
Olympia. Olympia hat die Queen mit James Bond eröffnet, mit Daniel Craig.
Ja.
Ja?
Ja. Okay. Die Olympischen Sommerspiele 2012 wurden eröffnet mit einem Einspieler, wo James Bond die Queen im Buckingham Palace abholt, dann die in einen Hubschrauber steigen und dann sieht man, wie ein Hubschrauber über dem Stadion, wo die Eröffnungsszene ist, fliegt und dann springen 2 Leute raus mit Fallschirm tatsächlich. Und natürlich war es so ein bisschen so inszeniert, als würde die Queen quasi aus dem Hubschrauber springen. Aber sie kam dann in der Loge quasi raus so und wurde von den Leuten begrüßt. Und das war gegen jegliches königliche Protokoll. Und lustigerweise war es auch ursprünglich gar nicht so geplant. Also ich glaube, Boyle hat sogar den Film gemacht. Und die haben gedacht, ja, wir brauchen nur die Genehmigung vom Buckingham Palace, damit eine Schauspielerin, Helen Mirren oder sowas, die Queen spielt. Mhm. Und dann kam das wohl irgendwie zu der Queen und die Queen so, nö, das würde ich schon ganz gerne selber machen. Und ich würde auch gerne was sagen. So, also ich hätte gerne eine Sprechrolle.
Okay.
Und das war alles gegen königliches Protokoll. Und aber in dem Fall halt, sage ich mal, für den Zweck hat sie gesagt, da habe ich Bock drauf.
Coole Aktion, gefällt mir sehr gut.
Ich fände es richtig geil, wäre die auch noch selber gesprungen. Ja. Hätte die jetzt doch ein bisschen mehr Respekt bekommen bei mir.
Ja. Gut, jetzt habe ich nochmal eine richtig weirde Sache. Mhm. Also das ist auch so ein bisschen eher, die Story ist einfach cool. Die will ich euch einfach unterbreiten. Und deswegen, warum brachte der Regisseur von American History X, Tony Kay, einen Priester, einen Rabbi und einen Buddhisten zu einem Treffen mit den Produktionsstudios mit?
Um einen guten Witz draus zu machen. Ja. Das klingt wirklich so. Ja. Kannst du noch mal sagen, was das war? Ich habe es schon wieder vergessen.
Okay, du wolltest nur einen Witz machen.
Ja, also und für die Person, die gefragt hat, warum ich mir immer nur Witze mache, deshalb, weil ich die Sachen immer wieder vergesse.
Warum brachte der Regisseur von American History X, Tony Kay, einen Priester, einen Rabbi und einen Buddhisten zu einem Treffen mit dem Produktionsstudio mit?
Okay, American History X war's, ja, ne? Also, wir sind im Bereich der Nazis unterwegs und müssen jetzt überlegen, was hat das zu tun, Nazi-Aussteiger und sowas, was hat das zu tun mit Religion erstmal überhaupt?
Mhm. Ah, nix.
Und dann, nix?
Nächstenliebe und sowas, das hätte ich jetzt.
Ach so.
Und nix.
Ich dachte, was hat das damit zu tun? Nix. Gut, dann haben wir's. Ein Priester, ein Rabbi und einen buddhistischen Mönch?
Ich glaube, es war, glaube ich, ein buddhistischer Mönch. Mönch.
Also ich hätte jetzt gesagt,
ich sag auch mal, die Antwort ist nicht straightforward, also es ist wirklich, da müsst ihr euch rantasten.
Ja, okay. Es gibt ja einen gewissen Turning Point von Edward Norton in dem Film, wo der im Gefängnis ist und das nach und nach erlebt. Und vielleicht haben die drei irgendwie für einen Background gefragt, ja, wie kriegt man denn Menschen mal so, ich sag mal, auf die gute Seite umgedreht? Und haben sich dann 3 schöne Antworten geben lassen.
Ich sag mal so, um euch erstmal überhaupt in die richtige Fährte zu locken, das alles ist passiert, nachdem der Film schon gedreht wurde. Mhm.
Und zwar hatte das Produktionsstudio Sorge, so vom, weiß ich, vom Schnitt her, keine Ahnung, vom Inhalt her, dass der Film nur eine gewisse Bevölkerungsgruppe ansprechen wird. Und zwar, weiß ich nicht, nur die amerikanischen Christen, warum auch immer. Weil der ein fettes Kreuz auf seinem Arm hat. Also abgesehen vom Hakenkreuz. Hat er nicht auch so sagen, Kreuze?
Abgesehen von einem anderen fetten Kreuz.
Also er hat auf jeden Fall das Hakenkreuz auf der Brust, aber der Rest weiß ich nicht mehr genau, was seine Tattoos angeht.
Ich dachte, der hat auch tatsächlich so ein christliches Kreuz.
Die Sache ist, es hat so gesehen damit, es hat mit dem Inhalt von dem Film erstaunlich wenig zu tun. Das Buzzword, was aber schon mal richtig war, ist, dass es etwas mit dem Schnitt zu tun hat.
Okay. Ja.
Ich muss auch sagen, ich werfe euch hier wirklich in eine Jauchegrube.
Häppchen vor.
Man geht das. Ist wirklich eine wilde Sache.
Ein Moment noch mal. Ein Rabbi, einen buddhistischen Mönch und?
Priester.
Ah, Priester, der passt nicht ins Bild. Ich dachte, vielleicht hat es was mit Beschneidung zu tun.
Nee.
Und weiter war ich noch nicht, aber dieser Tony Kay, der wollte, wie wir schon öfter hatten, der wollte nicht, dass bestimmte Sachen aus dem Film rausgeschnitten werden. Er hat gesagt, nee, das müssen wir so zeigen, weil sonst kommt das Gesamte einfach als Gesamtding nicht rüber. Und dann haben die dem widersprochen, haben gesagt, nein, das verstehen die auch so, da müssen die Leute halt selber mitdenken. Dann hat der sich gedacht, okay, ich mach mal Folgendes, ich hole jetzt diese drei Kerle rein und frag die jeweils, was die davon halten würden, wenn man die Bibel kürzen würde oder die Tora oder ne. Und dann haben die gesagt, nee, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Das ist ein Heiligtum. Dann hat er gesagt, so, genau wie mein Film.
Tatsächlich, vom Vibe her ist es so im Wesentlichen das, was die Lösung ist. In den Details ist es noch so ein bisschen, ein bisschen anders gelaufen, so von dem, was man lesen kann. Aber es geht tatsächlich darum, dass es einen Konflikt über den Schnitt vom Film gab.
Mhm.
Und jetzt würde ich von euch noch gerne vielleicht so ein bisschen Kontext so erarbeitet haben, weil das, was du jetzt als Kontext gebracht hast, ist so halbwahr. Und vielleicht auch ein bisschen denken, wer bei dem Film noch so beteiligt ist.
Also es hat nichts mit irgendwelchen FSK-Dingen zu tun.
Nee, okay. Wer spielt denn die Hauptrolle?
Edward Norton.
Was ist denn so über Edward Norton bekannt?
Ist ein guter Schauspieler.
Ist ein guter Schauspieler, ja. Ja.
Tatsächlich weiß ich relativ wenig aus Edward Nortons Private-Leben, glaube ich.
Geht mir tatsächlich leider ähnlich.
Okay, sagen wir so, Edward Norton ist auch nicht berüchtigt dafür, aber es gibt immer wieder Gerüchte, dass er sehr kontrollsüchtig ist am Set. Also, dass er eine sehr hohe Meinung von seiner Ansicht zu Filmen hat und auch häufig versucht, das durchzusetzen, was er für richtig hält, auch im Schnitt tatsächlich. Und es war so, wenn euch nichts kommt, führe ich das jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Ja,
ich dachte, du raus, gibst uns die Lösung gerade.
Ja, okay, dann gebe ich euch direkt die ganze Lösung. Es war so, bei American History X gab es zuerst den Cut von Tony Kay. Und der ging nur 95 Minuten. Der wurde getestet mit Publikum und kam gut an. So. Aber aus irgendeinem Grund, und da kommt vielleicht Edward Norton ins Spiel, hat das Produktionsstudio und auch Edward Norton gesagt, nee, da fehlt was im Film. Und zwar so insbesondere ein, zwei Monologe von Edward Norton tatsächlich. Und dann gab es einen sogenannten Edward Norton Cut, der 15 bis 20 Minuten länger war. Und den wollte das Studio dann. Und dann hat Tony Kay sich aber quergestellt und gesagt, Leute, das ist mein Film. Und das, was ihr da gemacht habt, damit will ich nichts zu tun haben. Und dann kam es zur Konfrontation zwischen Studio und Tony Kay, die sich auf unterschiedlichen Leveln abgespielt hat. Und eins dieser Level war zum Beispiel, dass Tony Kay für $100,000 so riesen Werbekampagnen gefahren hat, die so Seitenhiebe gegen das Produktionsstudio gefahren hat. Und dann hat er halt zu einem Face-Off-Schlichtungsgespräch, wo eigentlich diese Parteien das klären sollten, auf einmal einen Rabbi, einen Priester und einen buddhistischen Mönch mitgebracht, um diesen Face-Off seelische Unterstützung zu haben. Bei diesem Treffen ist nichts dabei rumgekommen. Also die haben sich weiter gegenseitig behakt. Und dann hat er im Endeffekt gesagt, okay, Kompromiss, ich schneide eine neue Version von dem Film mit mehr, also längere Version. Und dann haben wir das Beste von beiden Seiten. So, und dann kam nichts mehr von Tony Kaye. Und es kam auch nichts mehr, bis der Film gezeigt werden sollte bei dem ersten Festival. Und dann hat das Produktionsstudio gesagt, okay, jetzt haben wir den Edward Norton Cut raus. Und der Edward Norton Cut ist das, was man bei American History X tatsächlich jetzt im Moment sieht. Mhm. Und Tony Kaye hat man nichts mehr von gehört. Der stand dann auch lange auf der schwarzen Liste bei den Produktionsstudios tatsächlich. Also hat seinem Ruf und seiner Karriere sehr geschadet dadurch. Und in späteren Interviews hat er dann auch ein bisschen zurückgerudert, dass er meinte auch so, es war auch ein bisschen sein eigenes Ego, was da mit reingespielt hat und so weiter. Also da sind wohl einfach sehr große Persönlichkeiten aufeinander gestoßen. Aber dieses Schlichtungsgespräch mit dem Priester, dem Rabbi und dem buddhistischen Mönch, die das hätte ich schon sehr gerne gesehen, tatsächlich.
Ja, da wäre ich auch gerne dabei gewesen.
Ja.
Ist übrigens was, ich glaube, Marcel, hier hätten wir eine Punktlandung nie schaffen können.
Ja, das war... Nee, auf gar keinen Fall.
Das war auch einfach so eine weirde Sache. Ja. Da habe ich gedacht, so ja, das will ich euch einfach mal unterbreiten, mal gucken, was dabei rumkommt. Gut, so, wir haben noch einen. Warum musste ein Restaurant genau darauf achten, wann welche South Park-Folge im Fernsehen... Entschuldigung, nochmal. Warum musste ein Restaurant genau darauf achten, wann welche South Park-Folge im Fernsehen läuft?
Interessant. Restaurant, ich denke jetzt an am ehesten direkt in irgendwie sowas, vielleicht ist es nicht ein einzelnes Restaurant, sondern irgendwie eine Art Kette, die bei South Park vorkommt und irgendwie entweder durch den Dreck gezogen wird oder ja auf jeden Fall thematisiert wird. Das erstmal als kleiner Gedankenanreiz für dich, Marcel.
Danke, danke. Nee, aber war auch mein erster Gedanke, dass die natürlich halt in dem Restaurant eben verschiedene TV-Geräte immer hängen haben, wo sie immer ab und an gewisse Sender laufen lassen. Vielleicht, das klingt dann auch eher jetzt nicht so nach so einem gehobenen Restaurant, sondern eher nach so, weiß ich nicht, Schnellrestaurant-mäßig oder diese so Sportsbar-mäßig, die dann aber, wenn kein Sport läuft, dann lassen sie halt South Park-Folgen laufen oder keine Ahnung. Mhm. Aber da gibt's eben diese eine Folge, wo wie heißt der nochmal? Es gibt auch diese American Sports Bar in Köln und so. Jetzt weiß ich aber den Namen gerade nicht mehr. Wo halt diese Kette genannt wird und in den Dreck gezogen wird, dann mussten die diese Folge halt immer überspringen.
Nee, tatsächlich geht's eher in die genau andere Richtung.
Die dürfen nicht zu viel Eigenwerbung machen.
Ja, ihr seid nicht so firm mit South Park, ne?
Früher mal ein bisschen geguckt und auch gefeiert, aber ja. Irgendwann...
Weil ich glaube, dann hat es schon Klick gemacht. Aber tatsächlich... ist eher eine positive Sache, um die es hier geht. Für das Restaurant.
Okay. Hängt das, kurze Frage noch, hängt das in irgendeinem Zusammenhang mit einem bestimmten Ereignis noch ab? Weil du meinst ja auch, wann und wo das gezeigt wird.
Das wann und wo ist wichtig für das Restaurant. Ja, also es ist wichtig, wann diese eine Folge im Fernsehen läuft für das Restaurant. Es hat nichts mit irgendwelchen Großereignissen zu tun.
Also nicht mit dem Super Bowl oder so, okay.
Nee. Die müssen einfach nur schauen, wann im Programm irgendwann diese South Park-Folge läuft, weil dann passiert etwas.
Marcel, du hast da noch irgendwas.
Ja, ich habe, wie gesagt, South Park kenne ich halt so vereinzelte Folgen, aber ich habe so über das Gesamte leider überhaupt keine Ahnung. Deswegen kann man jetzt auch nur wild spekulieren, aber dafür sind wir ja auch da, Tobi. Mhm. Es gibt, das ist echt schwer. Es gibt diese eine Folge, wo die irgendwie sagen, in der Folge, okay, und wer jetzt als nächstes hier zur Tür reinkommt, am 25.11. um 13.30 Uhr, der bekommt ein Menü gratis.
Ach so, sowas.
Oder der darf lebenslang umsonst essen. Und dann haben die diese Folge immer an diesem einen Tag. Und wer dann halt tatsächlich reinkommt, dann kommt der Filmausschnitt, dann kommt die Person rein und dann feiern alle und sind glücklich und liegen sie in den Armen und weinen.
Ich find's gut, aber trotzdem. Also es geht schon in Richtung Werbung.
Naja, nicht bewusst. Also.
Aber irgendein Restaurant positiv dastehen lassen.
Ihr könnt mal überlegen, warum das Restaurant das wissen muss. Was könnte die Auswirkung sein, die beachten müssen?
Irgendwie? Dass sie überrannt werden.
Das ist schon mal in die richtige Richtung. Also die mussten quasi darauf achten, wann diese Folge gezeigt wird, weil die dann mehr Personal an diesem Tag planen mussten, weil auf einmal viel mehr Gäste kamen.
Crazy.
Das Problem ist jetzt, wenn ihr bei South Park nicht so firm seid, dann das Einzige, was ihr noch überlegen könntet, ist, wie das in South Park irgendwie quasi zur Geltung kommen könnte.
Keine Ahnung, die machen halt eine Testung von allen Fastfood-Restaurants in Amerika und kommen dann auf den Trichter, Subway ist das einzig wahre. Und dann wussten die halt, okay, immer wenn diese eine Folge kommt, dann kommen abends dreimal so viele Subway-Bestellungen rein.
Ist es eine Kette denn?
Tatsächlich glaube ich nicht. Also es ist, glaube ich, ein spezielles Restaurant in Denver.
Vielleicht gab es da dann Wettessen oder so. Der Name
klingt aber wie eine Kette. Also ich habe ein bisschen geschaut und es war zwischendurch auch dicht gemacht und es ist wieder offen und so weiter. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber es geht um das Restaurant Casa Bonita. Und es gibt eine Folge, wo Cartman komplett durchdreht die ganze Zeit, weil er zur Casa Bonita will und sich halt wie Cartman die ganze Zeit verhält und irgendwann sogar Butters kidnappt, um den mit zu Casa Bonita zu zerren. Und Casa Bonita, das Restaurant, was es wirklich gab, musste immer drauf schauen, wenn diese Folge im Fernsehen lief, ist auf einmal die Gästezahl von denen nach oben geschnellt und die mussten mehr Personal einstellen. Das Interessante ist aber, dass sie das nicht sofort gecheckt haben. Also die mussten erstmal den Grund dafür finden, warum an diesen speziellen Tagen auf einmal die Anfrage so hochgeschnellt ist. Und dann hat sich herausgestellt, es lag an der South Park-Folge Casa Bonita, wo Cartman nach Casa Bonita wollte.
Finde ich geil.
Casa ja. Bonita. Habe ich noch nie Casa, gehört. Aber
nee, ich auch nicht.
Ja, vielleicht mal ein bisschen mehr South Park gucken.
Ja.
Ja? Nicht?
Doch. Ich hab's nochmal versucht, ich komme nicht mehr ganz so rein.
Ja.
Ich muss sagen, ein paar Sachen finde ich wirklich treffend zu 100% meinen Humor und ich finde es arschlustig, aber oft finde ich es nicht so mitreißend.
Erkennt ihr noch die World of Warcraft-Folge?
Ja.
Das Lustige ist. Die kennt gefühlt jeder.
Ja, genau. Da gab es auch einen kuriosen Filmfakt zu, den hau ich jetzt als Bonus einfach noch so dazu. Tatsächlich, Trey Parker, einer von den Machern von South Park, hatte horrende Angst davor, dass diese Folge wirklich veröffentlicht wird, weil er dachte, das ist die schlechteste South Park-Folge, die je gemacht haben. Ja, also der hat sogar mit den Studios geredet und so weiter, dass diese Folge bestimmt bitte gezogen wird, weil er einfach kein Vertrauen hatte in die und dachte, das ist das Schlechteste, was wir je gemacht haben. Unglaublich unsicher gewesen. Und jetzt ist es eine der berühmtesten Folgen überhaupt. Deswegen ist manchmal weird, wie sowas spielt.
Also, das stimmt, ja.
Gut, ich bin blank. Also ich habe zwar noch mehr Fragen, aber die bewahre ich mir jetzt fürs nächste Mal auf tatsächlich.
Ja. Und wir bewahren uns unseren halben Schnellratepunkt auf.
Ja, weiß ich nicht.
Doch, doch, den habe ich hier mir notiert.
Den packen wir hier in unseren Punktespeicher.
Ja. Ihr hättet heute ein paar Joker gebrauchen können, ne? Hier und da so.
Ja, das stimmt. Heute, also dafür, dass wir so großmäulig gestartet sind, zwei schaffe instant, war ich heute echt auch ziemlich blank, muss ich wirklich zugeben. Es war nicht meine beste Runde.
Was war auch wieder sehr kurios zum Teil. Das muss man auch einfach lassen.
Dafür gibt's ja das Format. Wir hoffen, euch hat es sehr viel Spaß gemacht. Und wir würden sagen, bis zum nächsten Mal bei Filmpalava und rappen diese Folge ab.
Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.